it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire.
Herzlich willkommen bei Lit My Fire, eurer Literatursendung auf Radio Dreieckland, der 102,3. Heute im Studio sind
Anna
und Sebastian
und Valentina in der Moderation. Als Buch des Monats besprechen wir dieses Mal Unser Haus mit Rutsche. Im Roman von Safia al-Baghdadi erzählt Laila von ihrem Aufwachsen in Saarbrücken, ihrem Babe Amir, mit dem man die besten Fantasieabenteuer erleben konnte, ihrer französischen Familie im Elsass und ihrer irakischen Familie in Bagdad. Um eine Vater-Kind-Beziehung geht es auch in John of John von Douglas Stewart. Der Roman spielt auf den Hebriden und fragt, ob Heimat da sein kann, wo wir uns verstellen müssen. Anna stellt euch das Buch vor. Und als drittes stellt Sebastian euch das Sachbuch Entitification von Cory Doctorow vor. Darin geht es um die Tech-Branche und warum das Internet immer schlechter wird. Aber als erstes starten wir mit Musik.
Ja, und passend zu unserem Buch des Monats soll es heute um Musik gehen, die unterschiedliche kulturelle Einflüsse miteinander verbindet. Und wir fangen an mit dem Belgier Stromae. Regelmäßige HörerInnen wissen, dass ich keine Gelegenheit auslasse, um ihn ins Programm zu heben. Und da trifft es sich doch sehr gut, dass sein Lied Santé auf der südamerikanischen Musikrichtung Cumbia aufbaut, inklusive einer Charango-Gitarre. Viel Spaß!
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession,
et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Ihr seid bei Lit mal Feier, dem Literaturmagazin auf Radio Dreieckland. Seit unserer letzten Sendung im Juni ist einiges passiert. Zwei Frauen, deren Bücher wir gelesen haben, haben einen Literaturpreis gewonnen. Und zwar einmal Christine Wunicke den Büchnerpreis und dann Lena Schette den Bachmann-Preis. Ich habe mir daher für unsere Einstiegsfrage gedacht, wenn ihr einen Literaturpreis erfinden könntet, was würde dabei geehrt werden? Also was steht im Mittelpunkt und wie würdet ihr den nennen?
Also ich würde natürlich den Anna-Approval-Preis gerne einrichten für Bücher, die Anna gefallen und die Anna gerne lesen möchte. Und das wären auch eigentlich die Auswahlkriterien. Ich habe ja manchmal das Problem, also Problem ist ein großes Wort, aber häufig finde ich, dass es so ganz arg literarische Preise gibt, die mir dann ein bisschen zu out there sind. Also dann habe ich immer das Gefühl, ich will auch Spaß haben beim Lesen. Ich möchte verstehen, was passiert. Ich bin jetzt keine künstlerische Leserin. Und ganz viele andere Preise sind mir da irgendwie so ein bisschen zu banal. Dann denke ich so, das ist jetzt wirklich sehr klassisches Storytelling. Und ich glaube, es bräuchte eigentlich einen Preis, wo ich genau die Bücher reinmachen kann aus sehr vielen verschiedenen Genres. Also es gäbe keine Genregrenzen. Sie wären nur dadurch ausgezeichnet, dass sie approved sind bei Anna. Und deshalb natürlich qua Call. Also ich würde sie einfach als gut benennen und dadurch natürlich die beste Auswahl herausfinden. Also ich bin dafür. Also wenn sich jetzt irgendwie Financiers finden, die das gerne unterstützen wollen, ich wäre bereit.
Sebastian.
Ich möchte den Du bist gut genug Preis ins Leben rufen.
Du bist gut genug.
Genau. Und der ist für die Person von all den Nominierten von Literaturpreisen, die ich am besten finde, die aber nicht gewonnen hat. Weil es eigentlich in jeder Longlist und Shortlist super tolle Bücher gibt, die es dann aus dem einen oder dem anderen Grund nicht schaffen. Und das finde ich wahnsinnig unfair, weil wir ja auch alle wissen, sozusagen in jedem Literaturjahrgang gibt es ganz viele Bücher, die super gut sind und die es eben nicht über diese Schwelle rüber schaffen. Und dafür ist dann der Preis, dass auch irgendwelche Longlist-Bücher dann doch ausgezeichnet werden können.
Wem würdet ihr als erste preistragende Person ernennen? Anna, du beginnst, dann Sebastian.
Ja, ich rieche hier natürlich Schiebung. Das Problem ist, dass jetzt ja gerade wieder die Buchpreissaison angefangen hat. Das heißt, die meisten Bücher, die ich lese, haben schon irgendwas gewonnen. Deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, da jetzt was zu finden. Ich habe aber ein ganz tolles Buch kürzlich gelesen von Beatrice Serrano. Das heißt auf Englisch Discontent. Und ich vermute, die wird auch den einen oder anderen Preis gewonnen haben. Aber der Frau würde ich gerne einen Preis für das Verständnis der Millennial-Kultur verleihen, weil die nämlich so ein ganz tolles Buch schreibt über eine Frau, die so in der Werbung arbeitet und aber hauptsächlich ihren Tag damit verbringt, so zu tun, als würde sie arbeiten und sozusagen diese Leere hinter dem ganzen Sprech aufzubrechen. Und das ist so unendlich lustig, dass ich jetzt gerade akut sagen würde, der würde ich glatt für den Spaß, den ich mit diesem Buch hatte, nochmal einen Preis verleihen.
Ja, jetzt muss ich natürlich wahnsinnig nachdenken, weil ja die Buchpreissaison erst anfängt und deshalb sozusagen ich überlegen muss, wen ich im letzten Jahr gelesen habe, den ich irgendwie gut fand und der einen Preis verdient gehabt hätte, was gar nicht so einfach ist. Und deshalb nehme ich den easy way out und sage, Gott sei Dank hat Christine Wunicke ihn schon bekommen, weil wir haben ja Wachs gelesen und das wäre eigentlich auch ein Kandidat gewesen, wo ich mitgehen könnte. Und wahrscheinlich fallen mir nach der Sendung 5 andere Leute ein, wo ich so bin, ach Mist, den hätte ich sagen müssen.
Ja, aber jetzt muss dir erstmal nur der nächste Song einfallen.
Ja, das geht, das habe ich mir aufgeschrieben. Und wir begeben uns für den nächsten Song nach England. In der Band The Specials taten sich Ende der 1970er Jahre jamaikanisch-britische Musiker mit englischen Punks zusammen und heraus kam eine der wichtigsten britischen Ska-Bands der 80er Jahre. Wir hören ihren Song Red Race.
Thank you.
Das war ein Song aus England. Anna wird uns jetzt in ihrer Rezension noch ein bisschen weiter über Edinburgh zu den Hebriden führen.
Im Jahr 2020 erschien Shuggy Bane, der Debütroman des schottisch-amerikanischen Autoren Douglas Stewart. Nicht nur für einen Debütroman war der Erfolg außergewöhnlich. Stewart schaffte es nämlich auf die Shortlist des National Book Awards und gewann anschließend dann den Booker-Preis, einen, wie ihr vielleicht wisst, meiner persönlichen Lieblingsbuchpreise. Douglas Stewart war also eine literarische Sensation und die Qualitäten, die bei dem Roman des damals 44-Jährigen überzeugten, zeigten sich auch zwei Jahre später im zweiten Roman Young Mungo wieder. Beide Geschichten spielen im Glasgow der 1980er und frühen 1990er Jahren und sie erzählen von jungen Männern aus der Arbeiterklasse. Armut und Gewalt, Sucht und Familie, Männlichkeit, das sind die zentralen Themen. Young Mungo ist dabei deutlich expliziter in seinen queeren Inhalten, aber die Fragen nach Geschlechterrollen und Sexualität stellen am Ende beide Werke. Nun ist Douglas Stewarts dritter Roman erschienen und entwickelt diese Themen weiter. Es steht dabei weniger die Liebe zwischen Mutter und Sohn oder eben die Liebe zu einem anderen Mann im Fokus, sondern eine tiefe und ambivalente Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und es geht auch um die Frage danach, ob man an dem Ort, den man Heimat nennt, als der Mensch leben kann, der man wirklich ist. Dabei wendet sich Stewart in diesem Buch auch einem neuen Milieu zu. John of John spielt auf einer fiktiven schottischen Insel, deren soziales Gefüge in weiten Teilen durch Subsistenzwirtschaft und einen restriktiven presbyterianischen Calvinismus entsteht. Zu Beginn des Romans erfährt Cal, der die Insel für das Studium verlassen hat und nun arbeitslos von Couch zu Couch wandert, dass es seiner Großmutter schlecht geht. Darum kehrt er zurück. Dabei befürchtet er aber, wieder in das enge Korsett dieses Lebens gedrängt zu werden und ist doch auch froh, der Unsicherheit zu entkommen und zu seiner Familie zurückzukehren. Wir LeserInnen merken sofort zwei Dinge. Zum einen ist die Liebe in dieser Familie sehr groß und zum anderen ist ihre Sprachlosigkeit oft lähmend. Denn ohne es zu wissen, teilen Cal und sein Vater ein großes Geheimnis. Sie lieben Männer. Doch während Cal seine Sexualität zwar verschweigt, aber auslebt, ist sein Vater John zwischen seiner Liebe zu seinem Nachbarn und seinem religiösen Weltbild gefangen. Die große Stärke Stewarts ist die Empathie, mit der er auf diese Figuren schaut und die Graustufen, in denen er sie zeichnet. Die Liebe zwischen Cal und seinem Vater ist greifbar und doch kommt es auch hier zu Gewalt, die uns als LeserInnen verstören kann. Wir erkennen die Hilflosigkeit, die Angst, die dahinter steht, wenn der Vater zuschlägt und wir sehen auch dessen Scham und die Reue, die darauf folgt. Und doch schreckt das Buch eben nicht davor zurück, uns diese Gewalt auch zu zeigen und uns so in eine unangenehme Situation zu bringen. Man kommt nicht umhin, die religiöse Rigidität des Vaters abzulehnen, aber man versteht ihn auch als komplexe, fehlerhafte Gestalt mit einer fast grenzenlosen Kapazität für Liebe. Die Insel selbst ist bewohnt von Figuren, die sich real anfühlen und deren Schicksale zugleich selbstgestaltet und schicksalhaft erscheinen. Das Soziotop Insel ist irgendwie wie erwartet, sozial rigide, kontrolliert, aber eben auch solidarisch und warm und im wahrsten Sinne heimatlich. Die Unfähigkeit der Protagonisten zu kommunizieren wird durchbrochen von einer ganz großen Zärtlichkeit und eben einem noch größeren Verständnis füreinander. Nur um dann wieder in Schweigen als Strafe umzuschlagen. John of John ist auf seine Art ein fast schon gemütliches Buch. Man lässt sich hineinfallen in diese Welt der Schafhirten und Weber, in der die Zeit irgendwie stehen geblieben ist und die doch auch eindeutig unsere Welt ist. Man fühlt mit den Figuren, während man sie gleichzeitig aber schütteln will. Viele Dinge sind hier gleichzeitig wahr. Das erschafft eine Welt, in der man an den Ereignissen hängt, in der man hofft, dass Menschen über sich hinauswachsen und doch auch versteht, wo deren Limitationen sind. Douglas Stewart zeigt dabei auch manchmal, wo vielleicht seine eigenen literarischen Schwächen liegen. Manches fällt doch ein bisschen zu gut zusammen und der Autor hat den Hang zum Dramatischen. Männer, die Männer lieben, werden mit einem Male Gaze beschrieben und sie sind, wie viele von Stewarts Figuren, außergewöhnlich attraktiv. Vielleicht sieht der Autor ja einfach die Schönheit in allen Menschen, aber im dritten Buch fällt der Fokus auf eine spezifische Form der Äußerlichkeit dann doch auf. All das sind aber kleine Monitor an einem Buch, das sich gebannt wegliest, das einen mitbangen, mithoffen und manchmal auch das Buch zuschlagen lässt, weil man nicht aushält, was vielleicht gleich passiert. Douglas Stewart schreibt dabei leicht und wahrhaftig und mit einem wunderbaren Auge für das, was die Menschen eigentlich ausmacht. Und wo dann die Klimax der Geschichte etwas zu süßlich werden könnte, lässt er dann die Ereignisse in der Schwebe. Das Happy End ist quasi in greifbarer Nähe, doch der Roman verweigert sich dieser Eindeutigkeit. Und das ist eine sehr gute Entscheidung. Wenn in einer Woche die Longlist des Booker-Preises erscheint, würde es mich überhaupt nicht wundern, diesen Titel darauf wiederzusehen.
Und wenn ihr euch darauf vorbereiten wollt, John of John von Douglas Stewart ist im Hansa Berlin Verlag erschienen, übersetzt von Sophie Zeitz. Für 26 Euro könnt ihr ihn kaufen.
Ja, und bevor wir mit Musik weitermachen, muss ich natürlich sagen, dass mir jetzt tatsächlich eingefallen ist, wer eigentlich den Du bist gut genug Award bekommen muss, nämlich Caleb Erdmann für die Ausweichschule. So, das haben wir. Und wir hören jetzt ein Lied eines türkischen Rockmusikers, nämlich Cem Karaca, der in den 1980er Jahren eine Zeit lang in Deutschland im Exil lebte und dort mit seiner Band Die Kanaken Lieder über das Leben der Gastarbeiter aufnahm. Im Lied Beim Café vergleicht er polnische und türkische Migrationserfahrungen in Deutschland.
Ich kenne deutsche Oma, sie lädt mich zum Kaffee ein. Und was sie zu erzählen hat, das fesselt mich ungemein. Ihr Vater kam als Fremder aus Polen ins Revier. Er schluckte sehr viel Kohlenstaub und trotzdem blieb er hier. Man schimpfte ihn Polacke und reizte ihn aufs Blut. Der Vater hat zugeschlagen, der Mob geriet in Wut. Aufhängen, aufhängen, schrie man, kastriert das Polackenschwein. Jetzt muss der starke Mann ran, dann packt das Polackentag ein. Ich kenne deutsche Oma, sie lädt mich zum Kaffee ein. Und was sie zu erzählen hat, das fesselt mich ungemein. Ich kenne deutsche Oma, sie lädt mich zum Kaffee ein. Und was sie zu erzählen hat, das fesselt mich ungemein.
Wir kommen zu unserem Buch des Monats bei Lit My Fire. Das ist Unser Haus mit Rutsche. Sebastian erzählt euch mehr über die Autorin und den Buchinhalt.
Safia al-Baghdadi wurde 1979 als Tochter eines irakischen Soziologen und einer französischen Übersetzerin in Saarbrücken geboren. Sie studierte Schauspiel in Wien und München. Zusätzlich machte sie in München noch einen Bachelor in Kommunikationswissenschaft. Als Schauspielerin arbeitete sie an verschiedenen Theatern und trat in Fernseh- und Filmproduktionen auf. Seit 2008 liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit aber auf dem Schreiben. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 2015 unter dem Pseudonym Safia Mani. Unser Haus mit Rutsche ist bereits ihr vierter Roman und der erste, den sie unter ihrem Geburtsnamen veröffentlicht hat. Safia al-Baghdadi lebt in Paris. Und viele der biografischen Daten passen zu dem Roman, den sie geschrieben hat. Unser Haus mit Rutsche ist ein Familienroman, der in den 1980er und 1990er Jahren spielt. Lailas Familie lebt in Saarbrücken. Ihre Mutter ist Französin, die gegen das bürgerliche Elternhaus rebelliert hat. Ihr Vater ist Iraker, hat jede Menge mäßig durchdachter Geschäftsideen und verspricht den Kindern eine goldene Zukunft, inklusive eines Hauses in Bagdad mit Rutsche in den Tigris. Es gibt große Unterschiede zu überbrücken in dieser Familie und trotzdem ist die Kindheit lange schön. Doch dann bricht der Golfkrieg aus und der Vater flüchtet sich angesichts der Gräuel immer mehr in die Religion und entfremdet sich von der Familie. Das Dazwischen, in dem die Familie bisher gelebt hat, wird zu einer Herausforderung.
Das zeigt sich auch sehr gut in einer Szene, in der die Familie im Irak eine Moschee besucht.
Barbe fasste nach meiner Hand. Maman trug plötzlich doch ein Kopftuch. Und aus den Augenwinkeln sah ich den Seestern an etwas lutschen, das aussah wie ein Baklava. Vermutlich hatte es ihm einer der Markthändler im Vorbeiziehen geschenkt, als wir auch schon mit all den Menschen und Särgen durch pastellgrüne Marmorkorridore strömten, von glitzernden Spiegelmosaiken an gewölbten Decken geblendet wurden und endlich durch eine letzte Tür hindurch direkt vor dem heiligen Schrein des Ali strandeten. Gedämpftes Licht, polierte Marmorböden, noch mehr Gold und Glitzer und in der Mitte ein mächtiger Quader aus verzierten Silbergittern, aus dessen Innern gespenstisch grünes Licht herausleuchtete. Nur flüchtig konnte ich das alles betrachten, nur Ausschnitte in der umherwirbelnden Menschenmenge erhaschen, aber das hier war sein Grabmal, das stand außer Frage, weil alle um uns herum wie verrückt Ali ibn Abi Talib ausriefen, zum Quader hindrängten und ihn in einem dichten Strudel umkreisten, der auch mich beinahe mitriss. Särge wogten an mir vorbei, von weißen Laken umhüllte Leichen schwebten scheinbar schwerelos in der Luft, wie bei einem Zaubertrick. Aus offenen Kisten hüpften stumme Mumienköpfe, ein totes Auge glotzte mir entgegen, steife Arme und Beine machten sich aus ihren Wickeln los, schwangen auf und ab wie tanzende Marionetten und ich musste an Michael Jacksons Musikvideo Thriller mit all den Zombies denken. »Barbe, bitte, können wir wieder gehen? 4 Runden müssen wir drehen, das bringt Glück«, rief er uns nur strahlend zu. »Glück?« rief Maman, die, wie ich Mühe zu haben schien, nicht von der Menge fortgeschwemmt zu werden. »Ist das ein Ritual oder hast du dir das gerade überlegt?« »Frag nicht, komm! Ganz viel Glück!« rief Barbe. »Ich dreh doch nicht hier 4 Runden«, sagte Maman perplex. Ich fand 4 Runden ja auch optimistisch und viel eher fraglich, ob wir es jemals wieder aus dem Strudel hinausschaffen würden. Da drängte auch schon ein Sarg vorbei, dessen rechte Vorderkante gegen Mamans Kopf schlug. »Claire«, rief Barbe. Mit schmerzverzerrtem Gesicht fasste sie sich noch an die Stelle und wurde dann sogleich von der wallfahrenden Menge fortgetragen. »Maman«, brüllte ich. Und der Seestern begann mit aufgerissenem Mund zu weinen. Seine baklava-verschmierte Hand klebte sich in meiner fest. Barbe zog an meiner anderen Hand und schon wurden wir auch vom Strudel mitgerissen. Maman immer ein paar Meter vorne weg, ihre zarte Hand am Hinterkopf, wie jener in Trance geratene Sufi-Tänzer, den ich mal in einer Reisereportage im Fernsehen umherwirbeln gesehen hatte und in der Menge unmöglich einzuholen. »Claire«, rief Barbe, während alle anderen »Ali ibn Abi Talib« riefen. Und während er Maman und nur Maman zu fassen versuchte, versuchten alle anderen, den heiligen Schrein zu berühren. Ich weiß nicht mehr, wie viele Runden wir drehten, aber 4 waren es allemal, ehe erst Maman und endlich auch wir uns in einen Nebenstrom abtreiben lassen konnten, der uns zum Hof hinausspülte. In einer abgelegenen, schattigen Seitennische inspizierte Barbe Mamans Kopf. »Alles gut. Ist nur eine kleine Beule«, sagte er. »Nur?«, fragte sie. »Eins kann ich dir sagen. Das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich eine Moschee betreten habe.«
Das war ein Auszug aus »Unser Haus mit Rutsche«, gelesen von Anna. Bevor wir zur Diskussion unseres Buchs des Monats kommen, hat Sebastian noch einen Song für uns.
Und zwar das Lied »Afrikale«, das die Hymne für den Afrika-Cup 2025 war. Gesungen wird es von der beninisch-französischen Musikerin Angélique Kidjo, der marokkanischen Sängerin Jailan und dem franco-marokkanischen Rapper Larist.
Afrikale, فيها الحلم ديالي والعالم يسمع لينا احنا جينا افريكا لي اولي لا في استعداد سالم افريكا لي اولي فيها الحلم ديالي ومرحبا بكم هنا هاد الكاس غادي احلى يا محلى
place fire hearth go light. At last whispers days of things, a victory rise on you.
Willkommen zur Diskussion unseres Buchs des Monats, Unser Haus mit Rutsche, gelesen dieses Mal von Anna und mir. Und wir fangen an mit der Figurenkonstellation, also welche Geschichte wird hier eigentlich erzählt. Die Ich-Erzählerin hat ja so eine multikulturelle Familie. Der Vater ist aus dem Irak, die Mutter ist aus Frankreich, sie leben in Saarbrücken. In der französischen Familie, der Großvater ist aus dem heutigen Polen, damals noch deutsch. Und da kommen also sehr verschiedene kulturelle Einflüsse und Identitäten zusammen. Ich fand es wahnsinnig spannend an diesem Buch, weil es so viele Fragen damit dann auch aufmacht. Wer wird eigentlich angenommen und wer wird rausgekickt? Also beispielsweise die Großmutter, die französische, die ja in harten Kampf mit dem Vater ist und den immer rausekeln will und dem immer so sehr rassistische Sticheleien gegen den macht. Und andererseits ihr eigener Mann, der ja auch kein Franzose ist, aber wo sie und ihr Vater im Laufe der Zeit komplett vergessen, dass er nicht auch Franzose ist.
Ja, und es geht ja sogar noch weiter. Es gibt eine Stelle, da sagt dann Babe, als sie im Irak sind, naja, die sind wie wir, die sind Saarbrücker. Und die Mutter sagt, auf gar keinen Fall, ich wohne in Saarbrücken, ich komme nicht aus Saarbrücken. Und diese Frage nach Identität, nach Herkunft, danach, wo man eigentlich hingehört, die spielt in diesem Roman eine total wichtige Rolle. Und ich finde auch, das macht den so interessant, dass es quasi eine andere Normalität uns anbietet, weil das natürlich für diese Familie ist das die Normalität. Es ist eben keine, man könnte sagen, 0815 biodeutsche Familie. Und man soll ja auch immer so ein bisschen offenlegen, wenn man selber so eine Standortgebundenheit hat. Für mich hat dieses Buch auch sehr besonders gemacht, dass die Konstellation meiner Familienkonstellation auf eine Art sehr ähnelt. Auch ich habe einen jüngeren Bruder. Mein Vater war auch Iraker, der aus Bagdad kam. Ich trage sogar denselben Familiennamen wie die Hauptfigur. Und da habe ich ganz viele Sachen gesehen, wo ich so dachte, ich erkenne da total viel, was mir nochmal zeigt, dass viele Dinge, die für mich total spezifisch erscheinen in meiner eigenen Biografie, immer noch natürlich total spezifisch sind. Meine Mutter ist keine französische Adlige, sondern es ist tatsächlich nochmal komplett anders. Aber es zeigt mir so ein bisschen, dass es eben neben dem Spezifischen auch so eine Art von eben Normalität gibt. Und da sehe ich auch eine der ganz großen Stärken solcher Bücher, die uns eben einladen, mal etwas kennenzulernen, was auch total normal ist, aber ganz andere Herausforderungen bringt und eben auch ein Leben dazwischen hervorruft, was ja diese Figuren die ganze Zeit auch beschäftigt.
Ja, da lege ich mich jetzt auch mal offen, weil also meine Geschichte ist ja doch sehr anders spezifisch als die, die hier beschrieben wird. Aber auch ich konnte mich da wiederfinden, weil wir hier eben eine Familienkonstellation sehen, wo verschiedene kulturelle Einflüsse sind und wo eben eine Normalität, ein Alltag beschrieben wird, der anders ist als so eine klischee-deutsche Familie. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, so eine Vielfalt und so ein Reichtum als Normalität zu lesen. Und ich habe mir gedacht, ja, ich will solche Bücher, wo man eben nicht nur eine kulturelle Identität der gesamten Familie hat, sondern dieses Durcheinander und dieses Dazwischen. Da wäre natürlich jetzt fast schon auch wieder spannend, wenn Sebastian das Buch gelesen hätte, wie er das finden würde, weil wir ja beide uns dann doch ein Stück weit damit identifizieren können. Aber ich glaube eigentlich, dass das Buch auch gerade für Leute, die da weniger mit connecten können, einfach eine super interessante Perspektive ist.
Und ich glaube, gerade auf dieser Ebene von Vater-Kind-Beziehungen kann man da auf jeden Fall andocken, weil es da eine sehr intensive Beziehung gibt zwischen Laila und ihrem Vater. Und während ich da eben sofort diese Verbindung mache, dass auch mein Vater natürlich ein arabischer Geschichtenerzähler war, der immer Quatsch gemacht hat, der mit uns gespielt hat, der eben all diese Dinge tut und auch immer diese fantastischen Geschichten erzählt. Ich sage immer, mein Vater hat mir beigebracht, dass man sich von der Realität oder der Wahrheit wirklich nicht davon abhalten lassen sollte, die bessere Geschichte zu erzählen. Und davon abgesehen, glaube ich, dass man sich da wiedererkennen kann, gibt es aber auch genau diese Momente, wo man merkt, dass dieses Buch es schafft, Dinge nebeneinander stehen zu lassen. Also es ist ein total liebevoller Vater und es ist eine total liebevolle Beziehung. Und es ist aber auch gleichzeitig total schwierig und da bricht was. Und da ist aber auch vorher auch nicht alles in Ordnung, bevor es zu diesem Bruch kommt. Und ich habe dann auch überlegt, dass diese Figurenkonstellation total interessant ist und das aber auch übertragen wird im Grunde auf die Struktur des Buches selber. Weil nämlich wir es hier mit zwei Perspektiven zu tun haben. Auf der einen diese ganz kindliche, wo wir quasi Layla zuhören, wie sie das beschreibt, wie sie es selber erlebt. Und dann gibt es aber immer wieder auch die Momente, wo wir die erwachsene Frau treffen, die eben unter ihrem richtigen Namen eigentlich nur ganz spezifische Bücher publizieren kann. Nämlich die Migrationskontext haben und sonst unter einem Pseudonym dann veröffentlichen soll, die ein ganz schlechtes Verhältnis hat zu ihrem Vater, die in einer ganz zerrütteten Familie lebt und eher so nostalgisch sich zurückerinnert. Und das fand ich total interessant, tatsächlich diese beiden Figuren zu haben. Da versteckt sich aber auch so ein ganz kleiner Kritikpunkt. Da fände ich es interessant, wie du das findest, Valentina. Es ist nämlich ganz oft so, dass wir diese wirklich sehr überzeugenden, wie ich finde, Kinderperspektiven haben, wie auch diese Szene in der Moschee, wo man so richtig merkt, das ist einfach ein Kind, was das beschreibt. Und dann wird aber am Ende sozusagen ein Foreshadowing gemacht, so, aber es sollte nicht so bleiben oder also sowas in der Art. Und da fand ich jedes Mal, das brauchen die überhaupt nicht. Diese Art von Spannungsherstellung, die habe ich tatsächlich total negativ wahrgenommen und dachte so, boah, wenn ich mir irgendwas wegwünschen könnte aus diesem Buch, dann wären es diese Stilmittel, die da immer am Ende eingefügt werden bei den eigentlich total guten Passagen.
Das finde ich eine ganz spannende Beobachtung, weil mich hat die gar nicht so gestört, mir ist die überhaupt nicht so aufgefallen. Ich war so begeistert von dieser kindlichen Perspektive. Auch der kleine Bruder, der konsequent einfach immer nur der Seestern heißt, dass diese Welt, die aus Kinderaugen dann einfach nochmal viel fantastischer wird, als sie ist und wie dann schleichend mit der Pubertät und mit auch der Zeit, die dann historisch passiert, das immer getrübter wird. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann auch die erwachsene Layla, die aber sehr viel weniger Raum einnimmt im Buch. Das finde ich eigentlich eine gute Mischung. Und wenn wir jetzt dieses Foreshadowing mit diese Familie wird sich trennen nicht gehabt hätten, dann hätte was gefehlt, weil das Buch ja auch ganz stark mit Auslassungen arbeitet und diese Trennung, dieser Bruch nie ausbuchstabiert wird.
Ja, ich glaube, da ist es auch eine klare Geschmackssache. Ich mag das eben gerne, wenn Dinge sozusagen nicht ausbuchstabiert werden. Und für mich hätte es auch ohne gut funktioniert. Und ich war dann eher so ein bisschen an so eine Schreibschule erinnert, als dann diese Teile kamen, in einem sonst wirklich sehr überzeugenden Text. Was ich aber auch total interessant fand, ist dieses Ausblenden, weil es gibt diesen Bruch mit dem Vater. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass der sich eben der Religion zuwendet, aufgrund der großen Enttäuschung, die nach dem ersten Golfkrieg da ist. Und das Interessante ist aber, dass wir zwar die ersten Konflikte mitkriegen und wir kriegen den Moment mit, wo es anfängt zu kriseln, aber der wirkliche Bruch, der, wo der Vater eben ultra konservativ religiös wird und auch anfängt dann eigentlich ein sehr unangenehmer Mann zu werden, das kriegen wir kaum hin. Also das wird ausgeblendet. Und das heißt, wir haben diese sehr frühe, sehr liebevolle Kindheit und wir haben dann das Endprodukt, wo der Vater quasi nur so in der Therapie eine Rolle spielt. Und da hatte ich auch den Eindruck, das hat viel damit zu tun, dass da eben auch so ein biografischer Anteil ist, der eben ganz spezifische Dinge zentriert und bei anderen eben wegguckt. Und weil wir gerade von dieser historischen Situation gesprochen haben, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit mit meiner Biografie hier reingehen, aber ich kenne total viel, was da beschrieben wird, eben diese große Verzweiflung eines Vaters, der eben eigentlich nicht mehr zu Hause ist, wo er einst zu Hause war, der irgendwie nicht mehr zurückkehren kann, wo er herkommt. Und bei mir war es aber eben nicht der erste Irakkrieg, sondern es war eben 2003, ist für mich quasi dieser Moment, wo vieles auch zerbricht und wo ich mich nur noch an diese großen Depressionen erinnere. Und das finde ich total interessant, dass es ein Buch ist, das doch auch eine ganz spezifische Zeit hat und dass diese Zeit eben auch so eigentlich eine Generation vor meiner ist und dadurch uns auch echt viel sagt über den Moment, wo der Irak eigentlich eintritt in das deutsche Bewusstsein als ein Ort, der irgendwie existiert.
Ja, das fand ich auch super spannend, diese spezifische Zeitlichkeit und das Historische an dem Roman, weil der spielt zu einer Zeit, wo ich weitgehend noch nicht geboren oder ein Säugling bin. Dementsprechend ist diese Zeit und auch diese Ölkrise gar nicht so in meinem Bewusstsein. Ich konnte also wirklich nochmal was lernen darüber. Und das fand ich super, das auf so einer Familienebene zu merken, wie dann dieser Krieg und auch das Wirtschaftsembargo dann Auswirkungen auf die ganze Familie hat. Und habe dann mir auch gedacht, wenn man jetzt mal diese spezifische historische Situation und den Rassismus, der im Buch ja eine sehr große Rolle spielt, mal beiseite stellt und tiefer gräbt, dann kommt noch ein anderes Thema raus und das geht irgendwie so ein bisschen ineinander über. Und zwar ist es die Unfähigkeit des Scheiterns bei Barbe, also ihrem Vater, der ja dann durch das Wirtschaftsembargo beruflich nicht mehr weiterarbeiten kann, weil er nicht mehr mit dem Irak Handel treiben kann. Dann hat das Auswirkungen auf die gesamte Familie. Die Mutter muss wieder arbeiten. Und er hat aber immer diese Erfolgsgeschichte erzählt. Wir werden mal dieses Haus mit Rutsche haben oder dann wir werden in die USA ziehen und ich werde bei der UN arbeiten. Und das wird immer unglaubwürdiger und da bricht dann auch das Vertrauen, das sie in ihn hat. Und sie versucht dann erst langsam in der Therapie irgendwie so rauszuarbeiten, was da dahinter steckt. Also, dass da eine Unfähigkeit eines Vaters ist, dieses Scheitern irgendwie damit umzugehen, weil er ja immer der Großartige war und dass sie selber als Erwachsene jetzt auch Angst vorm Scheitern hat und dadurch aber gleichzeitig auch Angst davor hat, Erfolg zuzulassen.
Und ich finde, was da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass dieser Mann scheitert eben auch an einer unmöglichen Aufgabe. Es wird auch ganz deutlich, welche Hoffnungen eigentlich in einer Person liegen, die als Einzige einen Ort verlässt und die dann quasi der Rettungsanker sein soll für all die anderen Leute. Gerade wenn dann eine Situation sich so zuspitzt und bricht, dass man dann sagt, ja, der hat eigentlich auch keine Chance. Und ich hatte auch an manchen Stellen dieses Gefühl von, da gibt es auch einen kulturellen Unterschied, dass er diese Geschichten eben erzählt, dieses Zugespitzte, die Rutsche, die direkt in den Tigris führt, aber eben nicht als Lüge, was dann sozusagen von der restlichen Familie irgendwann als Lüge, das stimmt doch nicht, wahrgenommen wird, sondern eben als Geschichte, als Erzählung, die eigentlich dazu dient, mit diesen Sachen umzugehen und dass die Sprache, die er da benutzt eigentlich, gar nicht funktioniert und dass er einfach gefangen ist, A, zwischen diesem Erfolg haben müssen für die Familie und aber auch an manchen Stellen nicht in die Kommunikation gehen können, die eigentlich ihn offenlegen würde und die es ermöglichen würde, sein Inneres zu sehen. Und ich finde, da ist dieser Roman total stark im Empathischen, dass man eben doch auch mitfühlt und versteht, selbst wenn man an manchen Stellen denkt, hätte ich das so gemacht? Auf keinen Fall. Aber das Verständnis ist da und man merkt es total gut.
Ja, also man könnte da wirklich noch sehr, sehr viel drüber sprechen, weil der wahnsinnig differenziert und komplex und mehrere Ebenen hat, dieser Roman. Aber wir müssen jetzt zu unserem Fazit kommen. Vielleicht merkt man es schon, also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber eine kleine Warnung, das ist kein Wohlfühlbuch. Also gerade gegen Ende, es wird echt schwer.
Ja, und ich finde es tatsächlich schwierig zu sagen, für wen dieses Buch ist, weil es mich so berührt an vielen Stellen und mir so viel gibt, wo ich direkt andocken kann. Aber es ist super geschrieben, es ist strukturell interessant und ich glaube, wenn einen das so ein bisschen interessiert, dann kann man sich das sehr gut durchlesen.
Am Ende ist es eigentlich ein Buch für jeden Menschen mit Empathie. Unser Haus mit Rutsche könnt ihr beim Hansa Verlag für 24 Euro kaufen. Es ist von Safia al-Baghdadi.
Und wir machen weiter mit der deutschsprachigen Band Bukahara, deren Musik genauso vielfältig ist wie die Wurzeln ihrer Mitglieder. Und diese Wurzeln liegen irgendwo zwischen Münster und Ramallah, Syrien, Tunesien und der Schweiz. Wir hören das Lied Wolken.
Ich glaube nicht, dass ich einer von vielen bin. Denn wäre das so, dann wär ich jetzt nicht hier. Ich frage mich, was ist denn eigentlich so schwer daran, da rauszugehen und nicht am Denken zu erfrieren. Ich fass es nicht, wie viele Leute ihren Namen hören, wie sie zu Tausenden da unten durch die Straßen wehen. warte noch, bis die anderen schlafen gehen und bis ich die Lichter sehe, bleib ich hier am Fenster stehen. Denn immer wenn die Wolken ziehen, denk ich daran mitzugehen und nicht mehr umzudrehen, bis ich angekommen bin. Du fragst dich jetzt, was ist denn eigentlich passiert mit mir? Wir sehen uns nicht mehr so oft wie früher. Ich weiß es nicht, ich bin ja immer noch hier. Vielleicht hab ich Angst, meine Angst zu verlieren. Denn immer wenn die Wolken ziehen, denk ich daran mitzugehen und nicht mehr umzudrehen, bis ich angekommen bin. Denk ich daran mitzugehen und nicht mehr umzudrehen, bis ich angekommen bin. Oh, immer wenn die Wolken ziehen, denk ich daran mitzugehen und nicht mehr umzudrehen, bis ich angekommen bin.
Sebastian hat ein Buch über das Internet gelesen, und zwar über ein ganz spezifisches Phänomen, Entschittification. Worum geht's?
Ja, wird das Internet immer schlechter? Und wenn ja, warum? Und was können wir eigentlich dagegen tun? Diesen Fragen geht Cory Doctorow in seinem Buch Entschittification nach. Doctorow arbeitet als Journalist und Aktivist zu netzpolitischen Themen. Unter anderem ist er seit 25 Jahren für die Electronic Frontier Foundation tätig, eine Organisation, die für Bürger- und Verbraucherrechte im digitalen Raum kämpft. Und für Literaturfans, Science-Fiction-Romane schreibt der Mann auch noch. Um es kurz zu machen, die Antwort auf die erste Frage heißt ja. Das Internet bzw. Produkte und Dienste der Tech-Branche als Ganzes werden schlechter. Die Suchfunktion von Google wird unpräziser, auf Social Media wird dein Feed mit allem möglichen Scheiß vollgeballert und alle Abos werden sowieso immer teurer. Aber warum ist das so? Weil die absichtliche Verschlechterung ein Geschäftsmodell ist, eine Strategie der Unternehmen, um mehr Geld zu verdienen. Doctorow hat für diesen Prozess den Begriff Entschittification geprägt, in der deutschen Fassung etwas holprig als Vergüllung übersetzt. Entschittification ist ein dreistufiger Prozess. Am Anfang steht ein gutes Produkt. Facebook, Apple, Google, Amazon, sie alle boten zunächst tatsächlich einen Mehrwert. Aber die Produkte sind so designt, dass sie die Kunden einsperren. Normalerweise, indem die Kosten für einen Wechsel nach oben getrieben werden. Sei es, indem man die Aktivitäten seiner Kontakte nicht mehr sieht, wenn man sein Konto bei Twitter oder Facebook löscht und die Kontakte natürlich auch nicht zu einem alternativen Anbieter mitnehmen darf. Oder weil Hörbücher und Musik, die man bei Amazon gekauft hat, nur mit dem Amazon-Account abspielbar sind und verloren gehen, wenn du das Konto löscht. Dann folgt der zweite Schritt. Die Plattform wird schlechter für ihre Privatkunden, aber gut für Geschäftskunden. Zum Beispiel, indem man anfängt, das Verhalten der Nutzer auszuspionieren und Firmen die Möglichkeit zielgerichteter Werbung verkauft. Oder indem Apple dir zwar nur die Nutzung des eigenen App Stores erlaubt, dort aber von App-Entwicklern nur eine kleine Gebühr nimmt, wenn sie ihre Apps dort verkaufen. Und wenn Geschäftskunden dann auch von der Plattform abhängig sind, dann folgt Phase 3. Die Plattform wird auch für die Geschäftskunden schlechter. Immer höhere Gebühren, Knebelverträge inklusive erzwungener Rechteabtretung, kein Schutz vor Plagiaten und so weiter. Für die Plattform ist das extrem lukrativ. Apple kassiert 30 Cent von jedem Dollar, der im App Store ausgegeben wird, egal ob für Abos, In-App-Käufe oder reguläre App-Käufe. Amazon gar zwischen 45 und 51 Cent auf jeden Dollar. Doctorow schildert diesen Prozess an zahlreichen Beispielen und mehr als einmal packt einen da regelrecht die kalte Wut. Etwa wenn man erfährt, dass Google die Qualität seiner Suchergebnisse absichtlich verschlechtert, weil man dann ja mehr als einmal suchen muss und mehr als einmal Werbung gezeigt bekommt. Oder wenn Adobe in seinen Designprogrammen bestimmte Farben, die für Grafikdesigner lebenswichtig sind, erstmal hinter eine Paywall packt und die Kunden dann mit der Drohung erpresst, wenn sie nicht zahlen, würden diese Farben auch aus allen bisherigen Projekten, die sie schon gemacht haben, durch Schwarz ersetzt werden. Aber warum kommen die Unternehmen damit durch? Die einfache Antwort: weil man sie lässt. Laut Doctorow gibt es eigentlich mehrere Dinge, die ein Unternehmen daran hindern, die Kunden auszubeuten. Staatliche Regulierung, Wettbewerb, Gegenwehr der Kunden durch Selbsthilfe und die Macht von den Tech-Belegschaften in den Konzernen. Aber alle Faktoren wurden nach und nach ausgehöhlt. Entscheidend dafür ist vor allen Dingen der rechtliche Rahmen. Die Regeln, die global gelten, stammen im Wesentlichen alle aus den USA, sind aber durch Freihandelsabkommen inzwischen über die ganze Welt verteilt. Seit den 1990er Jahren wurde dabei vor allen Dingen das Kartellrecht weitgehend eingestampft, weshalb Firmen jetzt so groß werden konnten, dass sie Konkurrenz einfach schlucken und die marktbeherrschende Position aufrechterhalten können. Jede der Firmen ist im Prinzip ein Monopolist, weshalb auch Wettbewerb kaum eine Rolle spielt und Regulierung extrem schwer wird. Die zweite Entwicklung verhindert Selbsthilfe durch den Konsumenten. Das Urheberrecht wurde so verändert, dass die Manipulation von digitalen Produkten weitgehend unmöglich wird. Technisch ist es möglich, jede Schikane zu umgehen. Auf Apple-Geräten kann man natürlich auch andere Programme zum Laufen bringen. Und die Beschränkung eines Amazon-Hörbuchs kann umgangen werden, damit es auch auf anderen Diensten läuft. Aber man darf es nicht. Die Summe dieser Regeln wird oft IP-Law genannt und gilt zum Beispiel für Apps, weshalb man da im Gegensatz zu Webseiten keinen Adblocker nutzen kann. Aber es gilt zum Beispiel auch für das Programm auf dem Chip in deiner Druckerpatrone, das dem Drucker sagt, ob die Patrone wirklich von HP stammt. Du darfst das Programm nicht umgehen und bist deshalb abhängig von den scheißteuren Herstellerpatronen. Deshalb machen auch immer mehr Hersteller ihre Geräte smart. Vom Kühlschrank über das Auto bis zum Beatmungsgerät. Die Entitification dehnt sich also immer weiter aus. Und trotzdem sieht Doctorow einen Hoffnungsschimmer. Und der heißt ausgerechnet Donald Trump. Weil die USA eben kein verlässlicher Partner auf globaler Ebene mehr sind. Andere Länder begreifen die Macht der amerikanischen Konzerne zunehmend als Bedrohung und fangen deshalb an, den Rechtsrahmen aufzuweichen. Doctorows Aufruf lautet: Übt Druck auf die Politik aus, diesen Weg weiterzugehen. Entitification ist weit mehr als eine Beschreibung der Gegenwart. Es ist eine wahnsinnig reichhaltige und vielschichtige Kulturgeschichte der digitalen Ökonomie, die die Folgen von politischen Entscheidungen ins Zentrum stellt. Dabei schreibt Doctorow nicht nur wahnsinnig unterhaltsam, sondern auch so verständlich, dass selbst Techline wie ich da eigentlich immer mitkommen. Gelegentlich springt er vielleicht etwas zu schnell zwischen seinen wirklich zahlreichen Beispielen hin und her, aber das ist wirklich nur eine ganz kleine Kritik an einem gelungenen und wirklich aufrüttelnden Buch.
Das war Sebastians Rezension des Sachbuchs Entitification von Cory Doctorow. Hans-Peter Remmler hat das Buch für den Blumenbach Verlag ins Deutsche übersetzt. Es kostet dort 24 Euro.
Und was ich auch empfehlen kann, ist das Hörbuch, das Doctorow selbst eingesprochen hat und das es überall gibt, außer bei Amazon.
Wir kommen damit zum Ende von Lit My Fire, eurer Literatursendung auf Radio Dreieckland. Die Sendung wird am 23. Juli, also morgen, um 13 Uhr wiederholt. Ihr könnt sie alternativ auch noch eine Woche lang komplett hören unter Radio Dreieckland. rdl.de ist unsere Homepage. Da gibt es dann natürlich auch jede Menge ältere Beiträge, zum Beispiel über die Bücher der Preisträgerinnen Wunnecke und Schette. Und die Playlist, die wird nach einer Woche leider verschwinden. Aber ihr könnt euch über unser Instagram informieren, welche Songs im Programm waren. Das ist litmyfire_literaturmagazin. Und die nächste Sendung ist dann im August, am 26. um 20 Uhr. Anna?
Und wir können Genau, wir können euch noch nicht genau sagen, welches Buch wir lesen werden, weil wir da noch in Verhandlung mit dem Verlag sind. Aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass ihr einen Rant von mir kriegt zu der Longlist des Booker-Preises, denn es ist noch eine Woche und dann ist es soweit. Also schaltet ein, wenn es euch irgendwie interessiert.
Und falls ihr noch mehr Lust auf Literatur bis zur nächsten Sendung habt, ist am 13. August um 16 Uhr wieder Zeit für das lesewütige Kaffeekränzchen. Die lesen dieses Mal Bücher zum Thema Flanösen.
Und wir verabschieden uns, indem wir nochmal die Verbindung zwischen Frankreich und dem Maghreb anteasern. Und zwar mit einem Auszug aus einem berühmten Live-Konzert, das die algerisch- bzw. marokkanisch-französischen Künstler Rachid Taha, Fodel und Khaled 1998 in Paris spielten. Live aus der Arena von Bercy hören wir das Lied Abdelkader. Bis zum nächsten Mal.
Präsident.